Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Ina Plodroch und
Dietrich Lieder, Kurator des Programms Sport im Film der Oberhausener Kurzfilmtage 2024.
Sport im Film, Sie haben da wahrscheinlich direkt die letzten großen Filme im Kopf, wie Challengers oder King Richard über die Tennisschwestern Serena und Venus Williams. Oder Klassiker wie Rocky, es gibt ja total viele, aber auch das hier ist Sport im Film.
Ich bin zwar kein Teilnehmer an den deutschen Meisterschaften, aber ich schaffe das bestimmt hier.
War nicht schlecht. Der war nicht sehr gut, Herr Zander.
Nein, nein, ernst. Ja. So geht's auch nicht. Man kann natürlich spielen, ja?
Ja, aber ganz sanft muss man schlagen,
sanft,
nicht?
Sanft, ja. Mit Gefühl, mit viel Gefühl. Ja.
Und wir sprechen also von der 6. deutschen Minigolfmeisterschaft.
So hat der WDR 1961 darüber berichtet, dass Minigolf als Sport anerkannt wurde. Das ist ein Film aus der Online-Reihe Sport im Film, zu sehen auf der Oberhausener Kurzfilmtage Homepage. Und weitere Filme davon laufen in der Sektion Sport im Film auf den Oberhausener Kurzfilmtagen. Die laufen seit gestern, im 70. Jahr. Viel besser kann das aber Dietrich Leder erzählen. Er hat die Reihe Sport im Film mit kuratiert und wir haben vor der Sendung gesprochen. Hallo zum Corso-Gespräch.
Guten Tag.
Sport im Film, das ist ja auch so eine Art Rückschau auf die Sportfilmtage in Oberhausen. Die gab es insgesamt 5-mal ab 1968 und sie haben sich jetzt durch das alte Programm gewühlt und auch ein paar neue Filme hinzugefügt. Was ist denn anders geworden?
Das erste ist, dass 1968 das Kino noch ein Abspielort war, jetzt auch für den Sportdokumentarfilm. Wir müssten wissen, dass zum Beispiel 1966 die berühmte Fußball-Weltmeisterschaft in England im Fernsehen übertragen wurde, aber sie war nur schwarz-weiß. Wer sie in Farbe sehen wollte, musste also ins Kino gehen. Das war noch die letzte Möglichkeit des großen Sportdokumentarfilms, der die großen Ereignisse feierte. 1968 wurden die Olympischen Spiele aus Mexiko schon weltweit übertragen und auch in einigen Staaten bereits in Farbe. Und das war der Einschnittpunkt, dass diese Ereignisberichterstattung aus dem Kino ins Fernsehen wechselte und zwar dann durchgehend live aus allen Gegenden der Welt. Und das ist die Wirklichkeit bis heute. Und deshalb konnte der Sportdokumentarfilm eigentlich nur noch in Nischen existieren oder sich profilieren als eine kritische Agentur des sportlichen Geschehens. Bis in die Gegenwart hinein, wenn Sie beispielsweise an die Recherchen der Doping-Redaktion des WDR denken, die das ja filmisch aufbereiten. Die Sportfilmtage hatten aber sehr stark den künstlerischen Aspekt im Sinn. Und das sind Filme, die beispielsweise, wie ich das immer ein bisschen frech sage, auch das Idiotische am Sport zeigen. Wenn Sie eine sportliche Aktion isolieren, und die müssen Sie ja als Sportlerin, als Sportler in extenso immer wieder üben, dann sieht das immer schon sehr merkwürdig aus.
Ja? Ich habe was gesehen, wo dann so ein Rugby-Spieler sich einfach immer gegen die Wand schmeißt. Das sieht absurd aus.
Das ist ein Film, der allerdings nicht von den Sportfilmtagen stammt. Ich habe einige aktuelle Filme aus dem Programm der Kurzfilmtage in den letzten 10, 15 Jahren geholt. Und das ist einer dieser Filme. Ja, das ist ein merkwürdiges Ritual, das da stattfindet. Wir sind 10 Minuten, 12 Minuten bei dieser Vorbereitung einer sehr professionellen Rugby-Mannschaft in Frankreich dabei. Und was sie da alles verrichten, das mutet sehr fremd an, sehr strange.
Sie haben es jetzt gerade erzählt, okay, also Kino war eigentlich früher so ein Ort, wo einfach Sport übertragen wurde. Also das, was wir jetzt heute im Fernsehen haben oder im Bezahlfernsehen, je nachdem, je nach Sportart und so weiter. Das heißt, konnte sich dieses Künstlerische eigentlich auch nur entwickeln, weil es dann ins Fernsehen gekommen ist und so ein bisschen der Film auch noch was davon abhaben wollte. Also so dieses, dass man darüber hinaus berichten musste, was zeigen musste, was Kritisches recherchieren musste.
Ja, aber erstmal hatte ja der Film und der Sport etwas sehr gemeinsam. Sie beruhen beide auf Bewegung. Die filmische Wahrnehmung ist eine Wahrnehmung von Bewegung und die ersten Studien, die ersten Versuche mit den Apparaten galten dann den Bewegungen. Und welche Bewegung kann man am besten filmen? Das ist die sportliche. Warum? Weil sie ist wiederholend. Man weiß genau, wo man stehen muss, um das aufzunehmen, um das wahrzunehmen. Und diese Faszination hat sie bis heute gehalten. Sie haben die Sportspielfilme erwähnt, die das ja dann nochmal im Extenso ausweiten, die aber natürlich vor dem höllischen Problem stehen, wie kann ich Sport inszenieren? Also wie kriege ich Darstellerinnen und Darsteller, die so gut Tennis spielen können, wie die Serena-Schwestern, Williams-Schwestern oder die boxen können, so wie Muhammad Ali. Und das Faszinosum ist auch den Experimentalfilmen eigen, die dann im Detail studieren, wie eine körperliche Bewegung auch den Körper verformt, was auf den Gesichtern sich abspielt in einer sportlichen Anstrengung. Das sind im Grunde Studien, die weiter und tiefer gehen als die Live-Berichterstattung und die reine Aktualitätsberichterstattung, die ja dann beim Ergebnis bleibt und dann vielleicht noch darüber stundenlang nachphilosophiert, aber nicht in die Substanz geht, was passiert mit den Körpern im Sport.
Ja, das ist das Filmische. Sie haben sich ja auch über diese Kurzfilmtage hinaus damit beschäftigt, also wissenschaftlich im Rahmen Ihrer Arbeit, als Sie Professor waren an der KHM, der Kunsthochschule für Medien in Köln. Da haben Sie sich mit der Geschichte der Sportdokumentation auch auseinandergesetzt. Wie hat sich das denn verändert bis heute?
Also spannend ist, dass am Anfang da 1896 man die Apparaturen da aufs Sport gerichtet waren und schon die Zuschauer mit aufnahmen. Also da steckte schon irgendwie der Verdacht drin, dass ein sportliches Ereignis ohne Zuschauer irrelevant ist. Und das hat sich ja bis heute gehalten, wenn Sie daran denken, dass während der Corona-Zeit ja Fußballspiele ohne Zuschauerinnen und Zuschauer stattfanden. Mhm. Und wie wurden die bezeichnet? Geisterspiele. Das ist was Geisterhaftes. Das war ja das, was nicht ganz glaubt. Und das hat sich erhalten. Und was dann immer stärker nach vorne kam, war die Frage, wie kann ich denn den Sport adäquat erfassen? Und das gilt auch bis heute für die Fernsehberichterstattung. Immer wieder gibt es neue Versuche, näher an das Geschehen heranzurücken. Fußballverbände haben zum Beispiel ganz lange verboten, dass diese Spider-Cam, die oberhalb des Spielfeldes eines Fußballspiels hängt, dass die auch während des Spiels eingesetzt wird. Und die Fernsehleute, die drängen darauf, die stärker verwenden zu dürfen, dass die Kamera also niedriger geht, damit sie nämlich aus der Perspektive des Spiels, des Spielfeldes, das Spiel zeigen. Sonst guckt man nur von außen drauf. Das heißt, diese Verfeinerung der filmischen Mittel, und damit sind wir wieder beim Grundzug, was den Sport mit dem Film beschäftigt und verbindet, die geht weiter. Und bis hin auch, dass jeder Dokumentarist weiß, dass auch seine Bilder nicht objektive Bilder sind, sondern immer Bilder eines bestimmten Standpunkts, einer bestimmten Perspektive. Der Sport glaubt aber noch an die absolute Objektivität, wenn Sie daran denken, wie der Video-Referee eingesetzt wird beim Fußball oder dass beim Tennis mittlerweile gleichsam der Computer sagt, ob der Ball drin ist oder draußen ist. Das ist eigentlich eine Absurdität, die jeder Dokumentarist mit einem leichten Lächeln quittiert.
Sie haben gerade über Zuschauer gesprochen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass dieses ganze Sport im Film, also sei es als Thema in einem Spielfilm oder in einer Dokumentation oder Dokumentationsserie, Jan Ullrich gerade, dass so dieses ganze Filmische auch so ein bisschen was von den großen Zuschauerzahlen abhaben will, die der Sport ja hat, also vor allem der Fußball.
Das gilt auf jeden Fall für das, was Sie angesprochen haben, die sozusagen massenhaft erscheinenden, auftauchenden seriellen Produktionen, die sich im einzelnen Stars widmen. Das ist allein dem Problem geschuldet, dass die neuen Streaming-Dienste, auch die Streaming-Portale der Öffentlich-Rechtlichen, nach spezifischen Inhalten, die eben nicht im normalen laufenden Fernsehen ihren Platz finden können, produziert werden. Und da ist dann Sport auf der einen Seite attraktiv, weil alle die Gegenstände kennen und die Personen kennen, und auf der anderen Seite im Vergleich zu seriellen Produktionen des Fiktionalen doch unglaublich viel billiger. Das ist aber ein Boom, dessen Ende ich heute schon prophezeien kann, so wie auch dieser Streaming-Markt ja vollkommen überhitzt ist und wir viel zu viele Anbieter haben. Die werden in den nächsten 3-4 Jahren wird das zurückgehen und dann wird auch diese Übermenge an Sportdokumentationsfilmen, meist über gefallene Helden wie Jan Ullrich, dann doch ein Ende finden.
Aber sind diese Dokumentationen dann teilweise auch beeinflusst eben von den alten, die, auch Kurzfilmen, die Sie jetzt zeigen?
Das weniger. Interessant ist ja, dass diese Filme auch entstehen, diese seriellen Produktionen um, wie ich das sagte, gefallene Stars und gefallene Helden, weil es ja Unmenge an Archivmaterialien gibt, die man jetzt durch Musterung durchforschen kann. Und tatsächlich passiert etwas Filmisches, da haben Sie dann doch recht, dass die beim Betrachten dieser Archivalien Dinge entdecken, die im normalen Live-Konsum, in der normalen Live-Ausstrahlung gleichsam untergehen. Und gute Regisseurinnen und Regisseure arbeiten genau damit, dass sie uns aufmerksam machen, was da im Hintergrund passiert oder was wir übersehen in der Hektik einer Live-Übertragung, dass da dieses oder jenes sich langsam vollzieht, dass da auf einmal ein Stimmungswechsel eintritt und. Mitunter auch, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Blick kommen, anstatt nur Kulisse zu sein. Das macht die Stärke der besseren Dokumentationen aus, die es durchaus unter den von mir gerade noch geschmähten Porträtserien gibt.
Sie zeigen jetzt 25 ausgewählte Arbeiten, seit gestern bis Montag noch bis zum 6. Wenn über so Sportfilme und Sportdokumentationen berichtet wird oder auch in Freundeskreisen sich unterhalten wird, es geht ja nicht ohne diesen Zusatz, Das ist auch interessant für Leute, die sich eigentlich gar nicht für Sport interessieren. Das würde jetzt über eine normale Berichterstattung natürlich kein Mensch sagen. Und ehrlicherweise trifft das für mich auf die meisten Sportdokumentationen und Sportfilme auch nicht zu. Wenn man sich nicht für Sport interessiert, ist das einfach total langweilig. Was würden Sie sagen, wie ist Ihre Auswahl?
Ich werde jetzt nicht mein Programm wie warmes Bier anbieten. Das wäre natürlich Quatsch. Ich bin sehr sicher, dass eine Reihe, nicht alle Filme, eine Reihe dieser Filme den Sport als Zucht begreifen, was er immer ist, nämlich als Teil von Gesellschaft. Und dass man an ihm etwas sehen kann, was vielleicht auf anderen gesellschaftlichen Feldern nicht so wahrgenommen wird. Nehmen wir doch ein Beispiel, wie sehr diese Filme auch reproduzieren, wie sehr die Gesellschaft sportlich geworden ist. In den 50er Jahren Menschen Zuschauer sehen beim Fußballspiel, dann sehen die alle aus, dass sie deutlich Zuschauer sind und nicht spielen können. Heute sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer aus, auch schon durch Kleidung, durch die Mützen, die sie tragen, durch die Trikots, aber auch aufgrund ihrer körperlichen Verfasstheit aus, als wenn sie mitspielen konnten. Wir sind sportlicher geworden, diese Gesellschaft, aus welchen Gründen auch immer und welchen Bahn wir vielleicht auch der Jugend hinterher zu jagen, da folgen. Das kann man tatsächlich in diesem Film verfolgen. Und ich will noch ein Beispiel sagen. Wir zeigen den Film Wir sind dir treu von Michael Koch. Das ist ein 8-Minuten-Film, der ein Fußballspiel allein aus der Perspektive der Fankurve des FC Basel zeigt. Das war ein wichtiges Spiel, das hat die Schweizer Meisterschaft entschieden. Und wir sehen, wie diese Gruppe von Fans, das sind etwa 1000, choreografiert, inszeniert werden. Wie sie rufen, wie sie ihre Westen anziehen und wieder ausziehen, wie sie sich niederknien, wie sie aufstehen, wie sie schreien. Und das ist spannend und das ist toll. Und gleichzeitig beschleicht einen ein Unbehagen. Was ist das für eine Masse, die sich dann so auch leicht regieren lässt? Und der Film hat was enthalten, was dann ein Jahr später wirklich wurde, als nämlich genau ein ähnliches Spiel Basel gegen Zürich ausartete. Und diese Fans, nicht die Fans, die wir vielleicht im Film sehen, aber andere Fans, aufs Spielfeld rannten und ihre Aggression ausgetobt haben. Das ist die Stärke von künstlerischen Filmen, ob sie nun von Sport handeln oder von anderen gesellschaftlichen Ereignissen, dass sie Ambivalenzen aufspüren und uns vielleicht entdecken lassen.
Ja, aber nicht, sowas steckt ja auch in vielen anderen drin, oder? Ist das nicht immer auch so ein bisschen so eine Überbewertung von sowas? Es bleibt halt Sport im Film.
Nee, das meine ich nicht. Das ist Gesellschaft. Das, was mit dieser Masse passiert, die sich dem unterwirft, den Kommandos einer einzelnen Führungspersönlichkeit, das kann anderswo auch geschehen. Und darauf zu achten und das zu entdecken, lässt einen die Skepsis auch an solchen gesellschaftlichen Formationen wachsen, die vielleicht auf ganz anderen Feldern, auf einer ganz anderen Art und Weise virulent werden und vielleicht auch gefährlich werden.
Dietrich Leder, noch bis zum 6. Mai können Sie täglich ausgewählte Kurzfilme schauen, Sport im Film, bei den Oberhausener Kurzfilmtagen. Dietrich Leder, wir haben vor der Sendung gesprochen, Sie haben diese Sektion mit kuratiert. Vielen Dank Ihnen.
Danke.
Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch. All unsere Folgen finden Sie wie immer in der DLF-Audiothek.
Corso. Kunst und Pop.